Ja, guten Morgen.
Ich habe letztes Mal die wichtigsten probabilistischen Komplexitätsklassen definiert. Ich möchte dies nochmal wiederholen.
Wir betrachten
eine Sprache
und Definition der Form. A ist in der probabilistischen Komplexitätsklasse C, wenn eine polynomial zeitbeschränkte probabilistische Turingmaschine existiert, so dass für alle x als Sigma Stern folgendes gilt.
Ja, das ich nicht jedes Mal wiederholen will,
betrachten wir jetzt für verschiedene Klassen C, wie diese Bedingungen sind. Und zunächst mal kann man NP als eine solche Bedingung auffassen. Und da gilt, schreibe es jeweils im gleichen Format auf, wenn x in A ist, dann folgt die Wahrscheinlichkeit, dass M akzeptiert x ist größer 0. Wenn x nicht in A ist, dann folgt, dass diese Wahrscheinlichkeit hier gleich 0 ist.
Ja? Also mit dieser Definition kann man NP einfügen in diesen Rahmen von probabilistischen Klassen.
Dann haben wir die Klasse PP. Da ist für x in A die Wahrscheinlichkeit dass x akzeptiert wird
was war es? Größer oder größer gleich 1/2? Das weiß ich natürlich nicht auswendig. Größer 1/2.
Und wenn x nicht in A ist, dann ist diese Wahrscheinlichkeit kleiner gleich 1/2.
Ja. Wir sehen, dass die Definitionen von NP und PP so systematisch sehr nah beieinander sind und wir werden auch sehen, dass das dann ganz leicht zu einem Resultat über die Inklusion zwischen diesen Klassen führt. Ja. Also das sind die Klassen, die so, die man zwar in diesem Rahmen definieren kann, die aber dem der Intention oder dem Wert von probabilistischen Algorithmen eigentlich wenig entsprechen, weil man da eben vieles nicht ausnutzen kann, was man bei anderen probabilistischen Algorithmen ausnutzen kann. Und zwar deshalb, weil der Abstand zwischen den positiven und den negativen ja, nicht vorhanden ist, ja, also beliebig klein ist. Ja. Jetzt die eigentlichen wichtigen Klassen sind die folgenden vier. Und für BPP haben wir die Situation, dass wenn x in A ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass x akzeptiert wird, größer gleich 2/3. Und wenn x nicht in A ist, dann ist diese Wahrscheinlichkeit kleiner gleich 1/3. Ein wichtiger Aspekt, der hier rauskommt, der natürlich in gewissem Sinne, sagen wir mal, ein Nachteil ist gegenüber den anderen Klassen, ist, dass durch diesen Abstand, der hier da ist, ja, es nicht entscheidbar ist, wenn ich Ihnen einen Algorithmus gebe, also einen PTM gebe, ob das wirklich ein BPP-Algorithmus ist. Ja. Denn die Aussage, dass für jeden Input die Wahrscheinlichkeit entweder größer als 2/3 oder kleiner als 1/3 ist, ist natürlich eine Aussage über das Berechnungsverhalten der Turing-Maschine und nach dem Satz von Rice dann natürlich unentscheidbar. Ja, also gut, man kann mit dem Satz von Rice dann mit wenig Arbeit das beweisen. Ja, aber wenn Sie so allgemein wissen Sie ja, dass Aussagen über das Berechnungsverhalten von Algorithmen eben unentscheidbar sind. Und das ist hier natürlich nicht der Fall. Ich meine, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit entweder größer ein halb oder kleiner gleich ein halb. Ja? Aber es ist natürlich nicht so, dass sie entweder größer als zwei Drittel oder kleiner als ein Drittel ist. Sie können nicht entscheiden, ob es nicht einen Input geben kann, der eine Wahrscheinlichkeit dazwischen hat. Ja? Das bedeutet, BPP ist in diesem Sinn, also Papadimitriou nennt das eine semantische Klasse. Ja? Während das syntaktische Klassen sind, in dem Sinn, dass wir wirklich systematisch die Algorithmen aufzählen können, die zu dieser Klasse gehören. Ja? Das können wir hier nicht. Ja? Und das hat natürlich für gewisse Aussagen über Komplexitätsklassen hat das Konsequenzen. Ja? Das ist also ist so das Konzeptionelle recht wichtige Unterscheidung. Dann haben wir die Klassen
RP und CoRP.
Bei RP ist, wenn X in A ist,
also haben wir die gleiche Situation wie bei BPP, aber wenn nicht, X nicht in A ist, dann wird immer, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass X akzeptiert wird, 0.
Was auch bedeutet, dass wenn der Algorithmus X akzeptiert, dann können wir sicher sein, dass X in A ist. Also RP sind probabilistische Algorithmen, bei denen positive Antworten immer richtig sind. Ja, also auf der einen Seite, wenn Sie die Antwort Ja kriegen bei einem RP-Algorithmus, dann wissen Sie, es ist auch Ja. Ja, das ist bei BPP nicht der Fall. Das ist immer eine Fehlerwahrscheinlichkeit. Bei den anderen Antworten wissen Sie das nicht. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, die Klasse CoRP zu betrachten. Bei denen gute Inputs mit Wahrscheinlichkeit 1 akzeptiert werden. Und Inputs, die nicht in A sind, mit Wahrscheinlichkeit kleiner gleichen Drittel. Und schließlich haben wir die Klasse ZPP, die wir einfach definieren können als RP geschnitten mit CoRP. So, das sind probabilistischen Komplexitätsklassen. So. ZPP folgende Bemerkung. Wenn wir betrachten, jetzt eine Sprache, die in ZPP ist, ja? Dann haben wir also, weil die Sprache in RP und in CoRP ist, entsprechende PTMs. Ja? M plus und M minus, welche zu den Definitionen von RP und CoRP gehören. Ja? Also das ist für RP und das ist die Maschine, die bezeugt, dass A in CoRP ist. Ja? Nun ist die Idee eines Algorithmus, die dass man parallel die beiden Algorithmen laufen lässt, also M plus und M minus simuliert. Ja?
Jetzt ist,
wenn M plus akzeptiert,
also akzeptiere, wenn M plus akzeptiert, verwerfe, wenn M minus verwerft,
akzeptieren natürlich. Ja. M minus ist ja die Aussage, also für das A in KRP ist.
Du musst oben aber verwerfen bei RP.
Wie bei?
Bei dem RP, M plus verwerfen.
Akzeptieren.
Nee, Quatsch, sorry.
Also wenn M minus sie akzeptiert, ja, was macht M minus? M minus entscheidet, ja, wenn M minus verwirft, ja. Wenn es jetzt so ist, also andernfalls, geben wir den Output, ich weiß nicht. So, jetzt ist es ja, was ist die Situation? Also wenn M akzeptiert X, ja, das bedeutet, also das passiert ja genau dann, wenn M plus das X akzeptiert, ja, wenn M plus das X akzeptiert, ja, dann ist mit Sicherheit X in A. M verwirft X, passiert ja genau dann, wenn M minus das X verwirft, wenn M minus das X verwirft, ja, dann ist mit Sicherheit X nicht in A. Denn jeder Input in A wird ja mit Sicherheit akzeptiert. Ja, das heißt also, die Antworten Ja und Nein, das heißt also, M ist irrtumfrei. Ja, es ist nicht so, dass M je eine falsche Antwort geben würde. Ja? Und jetzt gilt aber, die Wahrscheinlichkeit, dass wir, also wir haben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich keinen Output. Ja, es ist ja nicht so, dass wir was, hier was Deterministisches haben. Ja. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Maschine verwirft und diese akzeptiert. Ja, dass wir also, dass wir keine Antwort haben, dass keine dieser beiden Alternativen eintritt. Ja, aber wie wir sehen werden, also diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich beschränkt durch die Wahrscheinlichkeiten, die wir da oben haben. Ja, das ist eine Wahrscheinlichkeit, die kleiner ist als ein Drittel. Und diese Wahrscheinlichkeit können wir mit den Techniken, die wir gleich kennen werden, sehr, sehr klein machen. Ja? Also ich sage jetzt einfach zunächst mal, die Wahrscheinlichkeit M
liefert keine Antwort. Das ist kleiner gleich ein Drittel.
Ja, und jetzt, ja, dieses ein Drittel kann eben beliebig klein gemacht werden. Das heißt also, dies rechtfertigt den Namen ZPP, das sind probabilistische Algorithmen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine Antwort liefern und die Antwort ist immer richtig. So. Also, was wissen wir über die? Wir haben natürlich die Inklusionen P in ZPP, in RP, in CoRP, in BPP, in PP. Wir haben RPP in NP, CoRP in Co
in CoNP.
So. Die nächste Aussage, die wir uns überlegen wollen, ist die, zunächst mal, dass PP und damit alle diese probabilistischen Klassen in P-Space sind, ja, also dass das der obere Schranke ist, und dass PP schon viel zu groß ist. Ja, also NP. PP umfasst ganz NP. Also sei A in NP, ja, also gibt es eine PPMM, eine polynomiale PPMM mit A Menge aller x, sodass die Wahrscheinlichkeit m akzeptiert x größer 0 ist. So, daraus wollen wir eine Maschine konstruieren, die erzeugt, dass a in pp ist. So, m' sei eine ptm, welche x mit dem Zufallswort y0, y1, y2 und so weiter akzeptiert. Wenn das erste Zufallsbit gleich 1 ist, oder M akzeptiert, dass das K bestehend aus X und dem Zufallswort, wo wir das Y0 bereits weggelassen haben. Das heißt, natürlich können wir aus M' konstruieren, das ist der Algorithmus, heißt einfach, werf eine Münze, wenn 1 rauskommt, akzeptiere, wenn nicht, simuliere M. Also offensichtlich ist das eine probabilistische, polynomial beschränkte Turing-Maschine. Ja? Also gilt doch die Wahrscheinlichkeit, dass M' x akzeptiert, ist zunächst mal ein Halb, plus die Wahrscheinlichkeit, dass n von x akzeptiert wird. Ja, und damit ist klar. Das heißt, a
ist die Menge mal x, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass n' das x akzeptiert, größer ist als 1/2. PP, dann gilt ja, also es gibt M, X ist in A, genau dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass n x akzeptiert, das ist der, wenn man es ausschreibt, die Wahrscheinlichkeit, für ein geeignetes Polynom p von n, genommen, also über alle y, also nun 1 Wörter Länge pn für das geeignete Polynom pn, das x y in nm ist, größer als 1/2. Ja? So. Das heißt, wir müssen eigentlich das hier beurteilen. Ja? Wenn wir die zweite Aussage hier beweisen möchten, müssen wir uns überlegen, dass wir das mit in P-Space machen können. Ja? Aber ich meine, eigentlich sind wir in derselben Situation, wie um zu beweisen, dass NP in P-Space ist. Ja? Es ist einfach so, dass wir mit diesem Berechnungsbaum hier mit polynomialem Platz simulieren müssen und entscheiden, ob das drin ist. Ja? Also das ist der Berechnungsbaum. Jede Berechnung selbst hat polynomiale Länge. Die können systematisch durchgehen, ja? Ein nach dem anderen. Wir brauchen jeweils nur polynomial viel Platz, den wir wiederverwenden können, weil jede Berechnung nur polynomial viel Zeit braucht. Ja? Und wir wieder nur die Ergebnisse brauchen. Ja? Also das heißt, offensichtlich kann man das hier in P-Space entscheiden. Ja? Man muss hier jetzt einfach nicht nur, ich meine, wenn man das für NP macht, muss man ja einfach nur, wenn man eine positive Berechnung gefunden hat, kann man aufhören. Hier muss man einfach aufsummieren, wie viele Berechnungen es gibt, ja, und am Schluss entscheiden, dass es mindestens die Hälfte sind. Ja, also das kann offensichtlich ist entscheidbar mit polynomialem Platz. Also das ist eigentlich klar, dass alle diese Klassen in P-Space sind, darüber gehen wir nicht hinaus, aber die Frage ist eben letztlich die, ja, also welche Klassen hier, also wo sind die etwas genauer in der Hierarchie, ja, also die Idee ist ja wirklich, dass man Algorithmen hat, die, also ist, wenn ich sage so, es ist klar, dass wenn man diese probabilistischen Algorithmen implementieren kann, dass BPP dann ein sinnvoller Begriff von praktisch entscheidbaren Problemen ist. Ja? Die Frage ist jetzt, wie nah kommt man da an NP ran? Ja? Also wie kommt man überhaupt über P hinaus? Ich meine, es ist ja nicht klar, dass diese Inklusionen da echt sind. Ja, es kann ja durchaus sein, dass BPP gleich P ist. Ja? Aber interessant natürlich, wenn man wirklich darüber hinauskommt, ich meine, offensichtlich kann man das endlich vielleicht so entscheiden. Das scheint natürlich unwahrscheinlich. Ja. Zunächst müsste man besser verstehen, wie die Situation jetzt wirklich genau ist. Ja? Also unklar ist das Verhältnis von BPP zu NP. So.
Als nächstes möchten wir, dass ich schon oft angesprochen habe, diese Reduktion der Irrtumswahrscheinlichkeiten betrachten. Was wir einen Gleichbeweis simulieren. Ne? Also wenn sich CoNP, kann man ja auch so eine probabilistische Klasse definieren, dass die Wahrscheinlichkeit da oben fehlt nicht natürlich, ja, CoNP ist dann die Wahrscheinlichkeit, wenn x in A ist, ist die Wahrscheinlichkeit 1 und sonst ist die kleine 1. Ja, und das können Sie nicht den gleichen Trick machen. Also Reduktion. Ja, Irrtumswahrscheinlichkeit. Das funktioniert für BPP und damit natürlich für RP und CoRP. Diese Irrtumswahrscheinlichkeit von einem Drittel sind natürlich nicht toll, ja, damit wollen wir nicht leben. Und die Idee ist ja einfach, wenn wir einen Algorithmus haben, k-malige Wiederholung, des Algorithmus und dann eine Mehrheitsentscheidung. Sie haben einen probabilistischen Algorithmus mit einer gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit. Wiederholen wir ihn 100 Mal und schauen, ob wir öfter die Antwort Ja oder öfter die Antwort Nein gekriegt haben, dass die Antwort hier dann geben. Das ist eine ganz einfache Idee. Wie immer sind die Ideen einfach, aber dann muss man analysieren. Und ja gut, zunächst mal das Format. Also M eine PN zeitbeschränkte PTN mit Irrtumswahrscheinlichkeit klein gleich Epsilon, das muss jetzt nicht ein Drittel sein. Wichtig ist, dass das Epsilon strikt kleiner als ein halb ist. Dann definieren wir NK. Ist also wieder eine probabilistische Turing-Maschine. Welche? X das Paar und das Tupel y1yk so dass jedes yi ein Zufallswort der Länge p von n ist genau dann akzeptiert. Genau dann, wenn die Anzahl der i sodass x y i
in LL ist, größer gleich k halbe.
Ja, also das ist dieser Algorithmus
mk ist polynomial. Wenn k, was wir natürlich durchaus als Funktion von n betrachten können, also der Inputlänge, polynomial. Ja?
Jetzt k von n mal wiederholen und k von n ist ein Polynom, dann bleibt der Algorithmus polynomial. So. Jetzt, was wir jetzt natürlich tun möchten, ist, die Irrtumswahrscheinlichkeit dieses Algorithmus zu berechnen. Ja, ich behaupte, das wird exponentiell sein. Ja. Und dazu brauchen wir ein Ergebnis aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, das Sie wahrscheinlich kennen. Ja.
So, sin x1 xk 0,1 wertige Zufallsvariable.
So, mit der Eigenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert 1 angenommen wird, gleich p ist, und dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert 0 angenommen wird, 1 minus p. Ja? Wollen dabei annehmen, dass der Wert echt zwischen 0 und 1 wird, ja? Also sind wir null die Zufallsvariablen. Wir haben dann x definieren wir als die Summe dieser Zufallsvariable, ist also dann eine Zufallsvariable mit Werten in den natürlichen Zahlen. Das ist eine n-wertige Zufallsvariable mit Binomialverteilung. Wir haben den Erwartungswert e von x, natürlich k. Und ja, wenn der Erwartungswert ist die eine Größe, die uns interessiert, aber was man in meisten Absetzungen braucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert um einen gewissen Betrag vom Erwartungswert abweicht. Ja? Und ich nehme jetzt mal einfach an, dass Sie das aus dem Tschernow-Schranke schon gesehen haben. Ja, ist das so? Ich hoffe doch. Also, dass in dieser Situation für ein d größer gleich 0 folgendes gilt. Die Wahrscheinlichkeit, dass x minus pk größer ist als d. Ja, also so mindestens x um mindestens um d größer ist als der Erwartungswert, kann man abschätzen durch e hoch minus d Quadrat durch 4k 1 minus p. Und das ist kleiner gleich e hoch minus d Quadrat durch k.
Ebenso die Wahrscheinlichkeit,
dass x mindestens den Wert d kleiner ist als der Erwartungswert,
kann auch geschätzt werden durch e minus d Quadrat durch k.
So, das möchte ich hier nicht beweisen. Wie gesagt, ich hoffe, dass es in anderen Vorlesungen mal bewiesen wurde. Ja? Das verwenden wir jetzt einfach als Werkzeug. Also, nun kehren wir zurück zu unserem Problem. Das heißt, für wir haben dieses Tupel von 0,1 Wörtern y,
wie gesagt, yi
also 0,1 Wort der Länge p von n. Dann haben wir die Zufallsvariable xi von y als 1 wenn die ursprüngliche Maschine n, also der Algorithmus m mit dem i-ten Zufallswort die Eingabe akzeptiert, dann haben wir den Wert 1 und 0 sonst. Ja? Für jedes i ist das jetzt eine Zufallsvariable, das ist eine 0,1-wertige Zufallsvariable. Ja? So. Und wir haben eben diese Sprache, also A. Werte eben durch n mit Irrtumwahrscheinlichkeit epsilon kleiner 1/2 entschieden. Dann haben wir erstens für x nicht in A x nicht in A ist p die Wahrscheinlichkeit, dass xi gleich 1 ist. Kleiner gleich Epsilon. Ja, die richtige Antwort sollte 0 sein, also wird mit Wahrscheinlichkeit höchstens Epsilon die Antwort 1 gegeben. So. Wenn wir nun x eben die Summe dieser xi definieren, ist die Wahrscheinlichkeit, mk
akzeptiert x nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x den Wert größer gleich k halbe annimmt.
Ja, das ist nur eine Umformulierung, so ist das MK definiert. So, was haben wir da? Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich k halbe ist, das ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass x minus pk größer gleich k halbe minus pk ist. So, jetzt können wir dieses Chernoff-Lemma anwenden. Ja? Also wir haben ja für dieses D hier dann die Abschätzung nach Chernoff, dass es kleiner ist als E hoch minus 1/2 minus P Quadrat k. Ja, wir nehmen d Quadrat durch k, das ist 1/2 minus p im Quadrat, 1k hebt sich weg. Das hier ist ja was Konstantes, also ist das 2 hoch minus irgendwas eine Konstante mal k. Also wenn jetzt Qn ein Polynom ist, und k größer gleich c mal Qn für eine geeignete Konstante c, ja, dann haben wir also eine falsch positive Irrtumswahrscheinlichkeit von MK, die kleiner ist als 2 hoch minus Q von N. Das heißt, wir können durch polynomiales Wiederholen des Algorithmus die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Antwort Ja kriegen, obwohl Nein richtig wäre, exponentiell klein machen. So, wir müssen noch die gleiche Überlegung machen für die falsch negativen. Zweitens, für x in A
ist die Wahrscheinlichkeit, akzeptiert X, was die Wahrscheinlichkeit, dass XI gleich 1 ist, gleich P, und in diesem Fall muss das P größer sein als 1 minus Epsilon.
Ja, 1 wäre die richtige Antwort, Epsilon ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, also ist P größer als 1 minus Epsilon.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass M X nicht akzeptiert, also die Wahrscheinlichkeit, dass X den Wert kleiner als Kavalbe annimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass PK minus X größer gleich P minus 1/2 K ist.
Also auf beiden Seiten minus pk, dann Vorzeichen wechseln und Zeichen. Was soll das sein?
Fk. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fk jetzt nicht akzeptiert.
Ach, hier, ja. Danke. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mk das nicht akzeptiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert kleiner k halbe annimmt, ja, und dann elementare Umformungen führen auf diese Gleiche. Ja? Wenn x kleiner k ist, x pk minus x größer gleich p minus 1/2 k. Ja? Und jetzt sind wir wieder in der Situation des Tschernow-Lemma, aber jetzt hier, ja, pk minus x größer gleich, ja, diesen Wert d, und das könnten wir jetzt wieder abschätzen.
E hoch minus p minus 1/2 Quadrat
k, ja, und sind in derselben Situation wie vorher. Also, was haben wir damit gezeigt? Folgenden Satz: Zu jedem Problem A in DPP und jedem Polynom Q von n existiert eine polynomiale probabilistische Turing-Maschine M, welche A mit Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner gleich 2 hoch minus Q von n akzeptiert. Entscheidet es also. Ja? Also, ausgeschrieben. Heißt das, wenn x in A ist, dann folgt die Wahrscheinlichkeit M akzeptiert X ist größer gleich 1 minus 2 hoch minus Q von N, und wenn X nicht in A ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit
dass n x akzeptiert kleiner gleich 2 hoch minus q von n.
Ja, und das ist doch schon, sagen wir mal, ein überzeugendes Argument dafür, dass BPP eine sinnvolle Klasse ist. Ja? Ein Drittel war nicht überzeugend, aber das ist überzeugend. Und ich meine, die Aussage gilt natürlich ebenso für RP und Co-RP. Ja? Ich meine, ich kann genau den gleichen Beweis anwenden, ja? Die Sicherheiten bleiben selbstverständlich erhalten. Und weil wir es für RP und CoRP anwenden können, können wir es auch für ZPP anwenden. Ja, und damit haben wir das Argument, dass wir ein Problem mit ZPP eben wirklich fast sicher eine Antwort geben. Und zwar nicht. So, wenn insbesondere zeigt es jetzt natürlich auch, dass die Wahl der Konstante ein Drittel bei der Definition von BPP völlig, natürlich völlig willkürlich war, das aber völlig egal ist. Ja? Wenn Sie jetzt statt ein Drittel ein Zehntel genommen hätten, ja, dann würde das mit diesem Argument natürlich auf die gleiche Klasse führen. Ja, also dann ein bisschen anders simulieren. Ja, aber und das soll natürlich so sein. Ja, gute Komplexitätsklassen sind ja nicht davon abhängig von diesen willkürlichen Wahlen der Definition, sondern insbesondere nicht davon abhängig sein, dass man Turing-Maschinen genommen hat und nicht irgendein anderes Algorithmusmodell, sondern nicht von solchen Wahlen von Konstanten abhängig sein. Ja? Gute Komplexitätsklassen sind robust. Ja? Komplexitätsklassen, die nicht robust sind, sind höchstens von so Interesse für gewisse theoretische Überlegungen, aber was uns eigentlich interessiert, sind die robusten Klassen, die wirklich was über die Probleme aussagen und nicht über ein willkürlich gewähltes Maschinenmodell. So, also BPP ist in diesem Sinn eben eine gute Klasse. Ja? So, jetzt, was wir jetzt haben, ist eine interessante Folgerung über den Zusammenhang von BPP und Schaltkreiskomplexität. So. Also sei M ein BPP-Algorithmus für A, mit Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner gleich 2 hoch Q von n. Nehmen wir das Q von n natürlich. Was haben wir dann? Ja, dann haben wir für alle x dass die Anzahl der y sodass xy in Lm ist genau dann x in A, also die Anzahl der y, die die richtige Antwort liefern, dividiert durch die Zahl aller y, ist größer als 1 minus 2 minus q von n. So. Nun daraus folgt, Was steht hier? Ja? Das, hier steht, dass für jedes Y die meisten, Entschuldigung, dass für jedes X die meisten Y die richtige Antwort ist. Ja? Die meisten in einem sehr starken Sinn. Ja? So, nun ist es hier aber so, dass für jedes X im Allgemeinen andere Y die richtige Antwort liefern. Ja, für jedes X gibt es viele Y. Ja, jetzt, weil dieses, die meisten so groß ist, können wir dann folgern, dass es für jede Inputlänge Y geben muss, die für jedes X die richtige Antwort liefern. Ja, also dass es solche X gibt, solche Y gibt, die für kein X die falsche Antwort liefern. Ja, das ist jetzt ein reines Zählargument. Ja? Also es folgt, dass für jedes feste N Zufallswerte Y existieren, die für alle x aus Sigma n die richtige Antwort liefern. Ja, das haben wir. Nun, wir haben das, die Anzahl der Y, einer Zufallsrate Y, sodass Y schlecht ist, für mindestens ein X in Sigma n. Summieren. Über alle x wir summieren für alle x die Anzahl der y, so dass y eben schlecht ist für x. Was haben wir da? Nun, wie viele x gibt es? Ja, Größe von Sigma hoch n. Für jedes x gibt es aber höchstens 2 hoch minus qn mal 2 hoch pn viele solche y. Ja? Die schlechten, wenn ich hier nicht, also wenn ich hier die Negation nehme, ja, also das bedeutet, der y ist gut für x. Wenn ich die schlechten nehme, habe ich ja kleiner gleich 2 hoch minus qn und so, multipliziere ich das mit 2 hoch pn. Was ich jetzt, diese Aussage gilt ja für jedes Polynom q von n. Ja? Also alles, was ich jetzt noch tun muss, ist, das Polynom Qn in Abhängigkeit von der Größe von Sigma unseren Pn geeignet zu wählen. Ja, Pn ist ja fest. Also,
nee, Pn ist nicht fest, aber das ist fest. Ja, also ich muss Qn so wählen. So, dass der Limes für n gegen unendlich von Sigma hoch n mal 2 hoch minus Qn gleich 0 ist.
Also, zum Beispiel, n Quadrat reicht, da hier habe ich ja was Lineares. Ja? Also das ist ja 2 hoch cn für irgendeine Konstante n. Hier habe ich 2 hoch minus qn. Oder das reicht sogar linear. Ja?
Größer als den Logarithmus von Sigma, also der größte des Alphabets, denn das ist der 2 hoch Logarithmus der Mächtigkeit von Sigma mal n. Ja? Wenn ich jetzt eine Konstante wähle, sodass der Strich größer ist, wenn ich dann multipliziere, habe ich immer noch was Positives hier am Exponenten stehen. Ja? Und auch dann wird dieser Faktor hier schneller gegen 0 gehen, als der gegen unendlich geht, also jetzt insgesamt gegen 0. Ja. So. Also dann folgt, dass das hier, was ist, was gegen 0 geht, und das heißt, dass nicht alle y schlecht für mindestens 1 x sein können. Ja, das ist ja die Anzahl aller y. Wenn die Anzahl aller y, die schlecht sind, für mindestens ein x strikt kleiner als 2 hoch pn ist, dann folgt, dass es mindestens ein y geben muss, das gut ist für alle. Es folgt, dass für große n mindestens ein y gleich y von n in 0, 1 hoch pn existiert. Welches für jedes x in Sigma n die richtige Entscheidung. So, wir haben also eine Funktion. T
die je n eben ein solches y zuordnet, mit folgenden Eigenschaften. Erstens. F von n ist, also f ist polynomial beschränkt, das heißt, das Wort f von n hat Länge pn für ein Polynom und für alle hinreichend lang x aus dem Stern gilt x ist in A genau dann, wenn xf von x in Ln ist. Ja, und diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die in deterministisch polynomialer Zeit getroffen werden kann. Ja, das ist ja jetzt ein festes Wort. Und wenn ich das Zufallswort festhalte, ist n eine deterministisch polynomiale Turing-Maschine. Ja? So, also haben wir, dass in gewissem Sinne BPP nah bei P ist. Ja? Wenn ich für jede Inputlänge ein solches Y liefern, dann können Sie die Zugehörigkeit von x zu der gewünschten Sprache in Polynomialzeit entscheiden. Ja? Das heißt, wir brauchen einfach für jede Inputlänge eine zusätzliche Information. Und das hatten wir da schon mal. Ja? Reden Sie Schaltkreiskomplexität. Wenn wir für jede Inputlänge den Schaltkreis kennen, der für diese Inputlänge zuständig ist, dann können wir einen Schaltkreis auswerten als polynomiale Operation. Ja. Das Problem war, ja, also das polynomiale Schaltkreiskomplexität war trotzdem eine andere Klasse als P, weil wir für das N, den N-Schaltkreis, nicht unbedingt kennen. Ja, das kann ich sogar. Und die Situation ist hier gleich. Ja. Wir haben durch ein reines Zählargument festgestellt, dass es für jede Inputlänge ein Zufallswort geben muss, mindestens. Aber dass es Zufallswörter geben muss, die für jedes Wort dieser Inputlänge die richtige Antwort liefern. Aber es war ein reines Zählargument. Wir haben natürlich, auch wenn wir den Algorithmus n kennen, keine Möglichkeit, dieses Zufallswort festzustellen, außer wir simulieren alles durch, was selbst natürlich ein exponentieller Prozess ist. Ja? Aber wir wissen, dass es das gibt. Und ja, deshalb ist es vielleicht sinnvoll, folgende Definition zu betrachten. A in Sigma Stern ist nicht uniform polynomial entscheidbar. Ja, wir schreiben A ist in nicht uniform P oder auch, also die Notation P Poly hat sich eingebürgert, ich werde die gleich noch kommentieren. Wenn eine Funktion f von n nach 0, 1 Stern existiert und ein Problem b aus p existiert, so dass eben gilt, ja, diese Eigenschaft. Einerseits die Länge von fn ist polynomial beschränkt und a ist die Menge aller x, sodass das Paar x f von x in b ist. So. Also f wird in der Literatur auch eben eine Advice-Funktion genannt, also eine Funktion, die für jedes n einen Rat gibt. Ja? Und diese Notation p-poly ist eben p mit einem Rat, dessen Länge polynomial beschränkt ist. Ja, also man kann sich auch andere Klassen, hier log zum Beispiel dazu schreibt, dann ist der Rat eben nur logarithmisch beschränkt. Ja, hier ist der Rat eben, was das Polynomial beschränkt ist in der Inputlänge. Ja. Wenn es sowas ist sinnvoll, wenn es das Ganze exponentiell beschränkt, dann ist das wieder nicht so, nicht so sinnvoll. Ja, also, aber Sie haben also für jede Inputlänge, und der Rat hängt nicht vom Input, sondern nur von der Inputlänge ab. Ja, also das ist ganz wichtig. Ja, also der Rat, der vom Input abhängen würde, das wäre nicht interessant. Ja. Also für jede Inputlänge kriegen Sie einen Rat, der für diese Inputlänge okay ist. Diese Funktion f braucht nicht berechenbar zu sein. Ja? Insbesondere braucht sie nicht polynomial berechenbar. Weil polynomial berechenbar ist das Ganze nicht p. Ja? Aber die Länge muss beschränkt sein. Ja? Und das Ganze ist natürlich diesen Rat kann man natürlich als Kodierung eines Schaltkreises auffassen. Umgekehrt kann man einen Schaltkreis, dessen Größe polynomial ist und der für die Inputlänge zuständig ist, als Wert eines solchen Rates auffassen. Das heißt, was wir haben ist, dass diese Klasse genau die Klasse ist, der Probleme, die polynomiale Schaltkreise zulassen. Ich meine, wir haben jetzt genau diese Situation für BPP. Ja? Also wenn das Problem in der Definition B ist jetzt das Problem LM. Ja? Also wenn wir den probabilistischen Akzeptor, also den deterministischen Akzeptor mit beiden Inputs auffassen, ja? Dann wissen wir jetzt, dass es eben, weil es ein gutes Zufallswort gibt, ja, dieses gute Zufallswort ist der Rat, den wir für die Inputlänge haben. Ja? Dann folgt also, wir haben bewiesen, BPP ist in nicht uniform P. Ja? Das ist also. Das substanziiert unser Gefühl, dass BPP eine Klasse ist, die nahe bei P ist. Ja.
aber möglicherweise eben doch nicht P.
Ja? Wir haben hier nicht die Inklusion der anderen Richtung, ja, wir nehmen ja stark an, dass, also wir wissen, dass nicht uniform P verschieden ist von P. Ja? Wir haben nicht die, also wir können das nicht beweisen, dass wir die umgekehrte Inklusion natürlich nicht haben. Ja? Also ich meine, in dieser Klasse sind ja auch unentscheidbare Probleme drin, das haben wir uns überlegt, ja, während BPP ein P-Space ist. Ja, also wir können die umgekehrte Inklusion nicht haben, wir können das nicht benutzen, um BPP von P zu trennen oder sowas, ja, aber es zeigt uns, dass BPP nahe bei P dran ist. Also insbesondere, wenn wir ein probabilistischen Algorithmus für SAT hätten, dann hätten wir auch polynomiale Schaltkreise für SAT. Zum Beispiel. So. Ja. Nächstes,
was wir zeigen möchten.
Wir wissen ja nicht, ob BPP ein NP ist. Ja, das ist eine Sache, die ist offen, das weiß man nicht. Aber BPP ist auch nicht zu weit weg. Also BPP ist nicht weit oben in der Hierarchie. Was man zeigen kann, ist, dass BPP enthalten ist im zweiten Level der polynomialen Hierarchie. Hm? Wir können BPP einbetten in Sigma P2 oder Pi P2.
Ja? So, wie zeigen wir das?
Nun, es reicht zu zeigen, dass BPP in Sigma P2 ist. Ja? Und zwar einfach deshalb, weil BPP ja Komplement abgeschlossen ist. Ja, wenn Sie einen BPP-Algorithmus für A haben, haben Sie selbstverständlich auch einen für das Komplement von A. Und wenn BPP in Sigma P2 ist, dann ist Co-BPP in Pi P2 und damit BPP in Pi P2. Ja? So. Mal gucken, was da gibt. Also sei A in BPP. Und wir haben N, eine polynomiale PTM, welche A mit Irrtumwahrscheinlichkeit 2 hoch minus N, ja, wenn wir ein konkretes Polynom wählen, im Exponenten, wir wählen N selbst. X in A folgt die Wahrscheinlichkeit M akzeptiert X ist größer als 1 2 hoch minus N. Wenn X nicht in A ist, dann ist diese Wahrscheinlichkeit kleiner 2 hoch minus N. Also haben wir X in A, genau dann, wenn die Anzahl der Y, sodass XY in LM ist, ist größer als 2 hoch Pn. Mal 1 minus 2 hoch minus n. So. Fixiere ein x der Länge n.
Nun, mit Omega bezeichnen wir jetzt den Raum, der Wörter, die für Y in Frage kommen, und wir betrachten
eine Teilmenge B davon. Nun, wir suchen ein Kriterium
für die Eigenschaft, dass B größer ist
als dass B in gewissem Sinne fast alle Elemente von Omega umfasst.
So, die Idee ist,
Omega mit wenigen Bildern von B unter Translationen zu überdecken. Wir betrachten yz aus Omega. Ja? Dann ist y plus z einfach das, was ich erhalte,
dass das Wort der Länge
Pn, wenn ich einfach bitweise die Symbole modulo 2 addiere.
Ja. Also das sind ja nur 0-1-Wörter, da braucht ihr einfach bitweise das exklusive Oder der einzelnen Bits. Ja.
Und wenn ich jetzt eine Menge von solchen Wörtern habe, dann ist es einfach die Menge der y plus z, das y aus b ist. Ja, das ist das, was ich meine, wenn ich b einfach mit einer festen Translation verschiebe. Ja? Addiere einfach bitweise
oder 2. Ja? So, ja gut. Wird nicht mehr reichen, das zu beweisen. Also,
was wir zeigen möchten, ist Folgendes. Für große n und b in 0, 1, p, n, so dass entweder die Aussage gilt, b ist kleiner 2 hoch minus n mal 2 hoch pn, oder b ist größer als 1 minus 2 hoch minus n mal 2 hoch pn.
Ja? Also für große oder kleine bn gilt, dass ich ein Kriterium habe, um 1 und 2 zu trennen. Also gilt 2 ist dann der Fall, wenn ein Z
also eine Folge von Z existiert, zwar eine Folge der Länge Pn, so dass die Vereinigung
der Bilder von B und die mit diesen Zis verschoben werden, der ganze Raum sind. Also das ist das, was ich zeigen möchte. Ich möchte zeigen, das ist die Situation, die ich durch den BPP-Algorithmus habe. Ja? Ich habe die Menge meiner Zufallswörter, die mir bezeugt, dass x in A ist, ist entweder ganz groß oder ganz klein. Wenn ich entscheiden möchte, welches der beiden gilt, dann reicht es zu zeigen, also das heißt, das zweite gilt, wenn ich den ganzen Raum der Zufallswörter mit wenigen Verschiebungen von B unter Translationen überdecken kann. Ja? Gut, also was ich Freitag möchte, zunächst dieses Lemma beweisen und dann zeigen, dass dieses Lemma uns eben sofort zeigt, ja, dass wir in Sigma P2 sind. Hier haben wir ein existenzielles Kriterium und hier ein universelles, nämlich dass für alle Y irgendwas gilt. Ja? Also wenn wir das zeigen können, dann folgt dann unmittelbar, dass das gesuchte A in Sigma P2 ist. Ja? Und das wird nicht besonders schwer zu beweisen sein. Ja? So, also das ist der nächste Schritt und ja, was wir uns dann überlegen müssen, ist, ja, was über Zufallsquellen, ja, wie man an gute Zufallsquellen tatsächlich rankommt, denn es ist ja nicht so,
was ist eine gute Zufallsquelle? Ja, ist ja immer hier, idealer Zufall gibt es ja eigentlich nicht. Wir müssen uns überlegen, dass der praktische Algorithmus noch schlechter Zufall reicht. Also den Zufall, an den wir praktisch rankommen.
Gut, ich glaube, die nächsten wollen rein, also machen wir Schluss.